wenn man irgendwie im Brast ist, dann passiert das schon. Dann fängt man an und sagt dann, du machst immer das und das.
Und dann sagt der eine ja dieses immer und nie Wort, ja, in diesen Vorwürfen.
Ich bin jetzt 50, meine Eltern sind über 80. Wir haben von unseren Eltern selten gehört, ich hab dich lieb.
Dass dann Sachen auf den Tisch kommen zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich gar nicht mehr passen. Ne? So, erst wird es runtergeschluckt und irgendwann, wenn das Maß sozusagen voll ist, dann kommt es auf den Tisch.
Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info.
Hallo zusammen, ich bin Charlotte Horn und ich spreche heute mit Astrid Wulff. Hallo Astrid.
Hallo Charlotte.
In dieser Folge heute geht es ja um ein Thema, wo ich finde, dass wir alle mitreden können. Und zwar geht es um Kommunikation in der Familie. Wir alle kommunizieren ja ständig, also Kommunikation ist allgegenwärtig. Und wir kommunizieren ja dabei immer auf diversen Kanälen. Und trotzdem läuft vieles schief, auch wenn wir ja eigentlich so viel Übung haben. Also wir fühlen uns oft unverstanden oder wir streiten uns ständig immer über dieselben Dinge. Oder wir schaffen es gar nicht, Probleme auch mal zu klären. Astrid, du hast dich ja genauer mit diesem Thema beschäftigt. Warum denn?
Ja, es sind genau die Dinge, die du schon angesprochen hast. So, Kommunikation ist ein bisschen wie Atmen. So, wir machen das ständig, denken vielleicht auch gar nicht so viel darüber nach, tappen dabei aber oft in dieselben Fallen. Und Kommunikation läuft schief, wir verstehen uns nicht so richtig. Und es geht aber eben viel besser. Und da können wir ganz viel lernen. Und ich habe mich auf der Straße umgehört und habe mit Menschen gesprochen, gefragt, was sind so eure Baustellen in Sachen Kommunikation? Und habe mit einer Expertin gesprochen. Und die hat ganz viel erzählt, wie wir eben besser kommunizieren können, auch woran das liegt, dass Kommunikation oft schwerfällt und wie wir es besser machen können. Und ja, das lohnt sich eben, weil besser kommunizieren macht auch Spaß und die Beziehungen werden auch besser.
Nun ist es ja so, dass wahrscheinlich viele schon von diesen berühmten Ich-Botschaften gehört haben. Also dass man damit, wenn man eben diese Ich-Botschaften sendet, ich habe den Eindruck, dass du heute vielleicht müde bist zum Beispiel oder dass du schlecht gelaunt bist, dass man es eben auf sich selbst bezieht, diese Ich-Botschaften, dass das eben hilft für das richtige Kommunizieren.
Ja, was so hinter diesen Ich-Botschaften steckt, ist vor allem, dass man von sich erzählt. Also man eben nicht sagt, so du hast schon wieder alles liegen gelassen, sondern mich stört das, wenn es hier so und so aussieht, zum Beispiel. Mhm. Darüber habe ich auch mit Denise und Alex aus Coesfeld gesprochen, die kennen das auch, sind Eltern von zwei kleinen Kindern, 1 und 4 Jahre alt.
Wenn man irgendwie im Brast ist, dann passiert das schon. Also wenn man einfach irgendwie schon grundgenervt ist am Tag, dann fängt man an und sagt dann, du machst immer das und das. Aber wir wissen das ganz genau, dass wir so eigentlich nicht miteinander reden wollen. Und wenn man es ausgesprochen hat, dann merkt man eigentlich schon immer direkt, okay, hätte ich mir jetzt sparen können.
Wir haben ja 2 Kinder, das ist manchmal oder sehr häufig dann auch eine stressige Situation zu Hause. Und dann passiert das. Und dann sagt der eine ja dieses immer und nie Wort, ja, in diesen Vorwürfen.
Ich selbst versuche es ja auch oft in meinem Alltag eben zu integrieren, diese Ich-Botschaften. Also ich weiß darum, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass es mir bestimmt nicht immer gelingt, also diese Ich-Botschaften zu senden. Astrid, was ist denn genau das Problem an den Du-Botschaften?
Dass der andere sich schneller angegriffen fühlt. So, also diese Du-Botschaften können eben ankommen wie Angriffe. Also so der Klassiker, du räumst, nee, natürlich so ein bisschen klischee-mäßig, aber bleiben wir dabei, weil es so schön plastisch ist. Du lässt immer die Socken liegen. Es ist halt das eine, ob ich sage, du lässt immer die Socken liegen, dann geht der andere direkt in so einen Verteidigungsmodus von zum Beispiel, stimmt gar nicht so. Aber worum es ja eigentlich geht, ist, es stört mich, dass die Socken überall rumliegen, weil zum Beispiel ich das Gefühl habe, du gehst davon aus, dass ich die für dich wegmache und ich fühle mich dann von dir nicht respektiert oder ich brauche Ordnung. So. Und all diese Dinge, die man so von sich erzählen kann, damit zeigt man sich natürlich viel mehr und der andere hat viel eher eine Chance auch zu verstehen, warum das für mich jetzt ein Problem ist. Und man kann dann viel eher darüber sprechen, als dass der andere, wie gesagt, gleich nur ablockt und dann eben zum Beispiel so reagiert, indem er sich einfach nur verteidigt. Also man kann viel mehr darüber sprechen, worum es eigentlich geht. So das Gefühl damit oder das Problem damit, das man hat.
Also es sorgt dann für mehr gegenseitiges Verständnis.
So soll es sein, ja. Genau, es kann natürlich sein, dass der andere sich auch angegriffen fühlt, wenn ich sage, es stört mich, dass es hier unordentlich ist. Aber die Chance, dass man wirklich darüber spricht, worum es geht, ist viel, viel größer. Und das funktioniert auch, oder das ist auch sehr zu empfehlen, wenn man mit Kindern spricht, also nicht nur in der Paarbeziehung unter Erwachsenen, sondern auch mit Kindern. Da geht's in dieser persönlichen Sprache auch oft besser. Darüber habe ich mit Ina Elisabeth Grüttner gesprochen. Sie ist Diplompsychologin in Lübeck und bietet unter anderem Paartherapie und Elternberatung an.
Die persönliche Sprache bedeutet, dass ich sage, mir ist das zu laut, ich brauche jetzt Ruhe. Das heißt nicht, dass da keine Gefühlsausbrüche auch drin sind. Also zum Beispiel, gerade habe ich den Boden gewischt, es ärgert mich, dass du mit deinen schmutzigen Stiefeln da durchläufst. Ich will das nicht. Also das kann ja auch ein Ärger sein. Aber es ist sozusagen, wie kann ich das sagen? Ja, es ist, ich spreche von mir.
Und das Spannende daran ist, finde ich auch, ist, dass man auch die eigenen Gefühle ganz anders reflektiert. Gerade so bei Themen, wo man Kindern zum Beispiel sagt, das macht man nicht. Ne? Dass man sich viel mehr mal fragt, so, warum stört mich das? So. Und dann vielleicht auch mal Dinge hinterfragt, wo man so pauschal sagen würde, das macht mir nicht. Ja, und es dann eher so formuliert, so, es ist mir unangenehm, wenn du, wenn wir zu Besuch sind, du dich irgendwie mit Schuhen aufs Sofa schmeißt zum Beispiel.
Und wie ist es bei dir? Also gelingt es dir im Alltag?
Natürlich nicht. Immer, klar. Also es ist natürlich immer auch eine Übungssache. Und wenn einem das gerade so bewusst wird, ist es gut. Aber ich kommuniziere wie ganz viele, nicht hundertprozentig bewusst. Also ich bin vielleicht mit dem Thema so ein bisschen geübter als andere. Aber ich finde, man merkt auch einen Unterschied. Also ob man so oder so kommuniziert, das macht schon echt einen Unterschied, finde ich.
Ja, ich versuche es selbst auch oft, weil ich einfach auch um diese Ich-Botschaften weiß. Aber manchmal habe ich den Eindruck, selbst wenn ich eine Ich-Botschaft sende, dass es dann möglicherweise eben trotzdem anders bei dem anderen ankommt oder bei der anderen, als ich irgendwie gemeint habe. Ne? Also es ist ja doch immer so ein Ping-Pong-Spiel, in der Hoffnung, dass man dann doch irgendwie zueinander findet. Und das eine ist ja, wie man Probleme anspricht. Die andere Frage ist ja aber auch, wann denn am besten?
Ja, das ist genau ein sehr wichtiger Punkt und auch ein Punkt, mit dem, glaube ich, viele Probleme haben. Weil es im Alltag ja oft so ist, dass es immer mal wieder Probleme und Konflikte gibt, die man aber dann eben nicht anspricht aus diversen Gründen. Es ist gerade zu stressig oder man mag Dinge einfach gerade nicht ansprechen, weil man gerade ja andere Dinge im Kopf hat oder auch einfach keine Lust hat, sich auseinanderzusetzen. Damit hat auch Bianca aus der Nähe von Lübeck ihre Erfahrung.
Ich würde eher sagen, dass das Problem ist, dass dann Sachen auf den Tisch kommen zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich gar nicht mehr passen. Ne? So, erst wird es runtergeschluckt und irgendwann, wenn das Maß sozusagen voll ist, dann kommt es auf den Tisch.
Ja, Astrid, was würdest du denn sagen, wie schafft man es denn am besten, dass sich Bedürfnisse und Themen nicht zu sehr aufstauen?
Es wäre natürlich leicht zu sagen, so schnell wie möglich ansprechen, aber eben das ist genau oft für viele die Schwierigkeit, so die richtige Situation zu finden und den Anfang dann zu machen, weil vielen fällt es eben schwer, den Gesprächseinstieg zu finden, so, ich wollte da noch was sagen oder ich wollte da noch was mit dir besprechen, das hat halt oft so eine Schwere und oft denkt man dann ja so, ach komm mal, jetzt doch nicht so wichtig, bis dann irgendwann so das berühmte Fass überläuft. Und da hat Ina Elisabeth Grüttner auch einen guten Tipp, wie ich finde, nämlich eine feste Verabredung zu finden, einen regelmäßigen Termin, entweder in der ganzen Familie oder auch nur als Paar, um solche Themen zu besprechen.
Ich glaube, dass wir uns entspannen, wenn wir wissen, dass es diesen Raum gibt. Also wenn wir sozusagen dafür sorgen, dass es, sagen wir mal, einmal in der Woche gibt es eine Zeit, wo wir über bestimmte Themen, Konflikte, Bedürfnisse oder irgendetwas sprechen, sozusagen, da ist Raum dafür. Und dann kann sich meine Psyche darauf einstellen und sagen, ah, das stört mich jetzt, okay, oder das fällt mir gerade auf oder da ist mein Bedürfnis, was gerade nicht befriedigt wird, das hat da einen Platz und da spreche ich das dann aus.
Ja, und was ihr da nochmal ganz wichtig war, gerade wenn man das als Familienrat betitelt oder Familienkonferenz, also man das mit der ganzen Familie macht und auch kleinere Kinder dabei sind, dass wirklich jeder den Platz hat, auszusprechen, was gerade los ist und auch wirklich jeder da ernst genommen wird. Und dann gibt es noch so ein paar andere Techniken, mit denen man auch die persönliche Kommunikation ganz gut üben kann. So ein Klassiker für Paare ist das Zwiegespräch. Ist auch ganz interessant. Jeder hat da eine bestimmte Zeitspanne, Zeit, von sich zu reden. Und zwar, was immer gerade los ist, was immer gerade einen beschäftigt. Und da geht es wirklich darum, nur von sich zu reden, also diese persönliche Kommunikation zu nutzen, nicht Du-Botschaften, sondern nur Ich-Botschaften zu nutzen. Und der andere darf da nicht zwischen, darf keine Zwischenfragen stellen, also der hört nur zu. Und dann ist der andere dran und erzählt auch 20 Minuten oder wie lange man das gerade durchhält, nur von sich. Und dann auch ohne Bezug zu nehmen auf das, was der andere gerade gesagt hat. Also eine sehr gute Übung, sehr gutes Training, das zu üben. Mhm. Und das kann man dann ja so oft machen, wie man das gerade braucht oder schafft. Vielleicht einmal die Woche und 20 Minuten ist so eine Zeit, die man mindestens machen sollte. Andere schaffen es auch 40 Minuten. Muss man halt gucken, was sich irgendwie auch gut anfühlt und was funktioniert. Dann ein Tipp von der Expertin ist, das kennen manche vielleicht so unter warme Dusche, dass man sich, keine Ahnung, einmal die Woche, zweimal die Woche, wie oft man das machen möchte, Zeit nimmt und dem anderen sagt, was man toll findet.
Ah, an dem anderen meinst
genau,
du?
Genau, ne? Genau. Oder auch an sich selbst oder auch, was einem so aufgefallen ist, die Woche über zum Beispiel, was gut gelaufen ist. Also, dass man sich da einfach erzählt, was man gerade aneinander toll findet. Weil das, denke ich, im Alltag auch oft hinten überfällt.
Vielen Dank schon mal für diese Anregungen. Also zum einen finde ich ja diese Zeit, das klingt sehr nachvollziehbar und auch irgendwie effektiv, wenn man sagt, so einmal die Woche setzen wir uns zusammen und reden darüber, was besser geht, aber eben auch im positiven Sinne. Mhm. Und wahrscheinlich ist ja genau die Herausforderung, dass man sich nicht ins Wort fällt und eben richtig zuhört, ne?
Genau, dieses Zuhören, das muss man auch echt üben, weil viele von uns auch so beim Zuhören gleich so rattern und irgendwie überlegen, ne, wie stehe ich dazu? Also wirklich so komplett offen für den anderen zu sein und einfach nur zuzuhören, was der jetzt gerade erzählt, das muss man echt üben. Und mit all diesen Übungen kann man darin besser werden. Und auch so wie diese persönliche Sprache von sich reden, das sind auch einfach alles Dinge, die vielleicht sich erstmal ungewohnt anfühlen, vielleicht auch so ein bisschen künstlich, ne, so ein bisschen sozialpädagogenmäßig vielleicht auch oder so ein bisschen therapeutisch. Aber das sind ja auch alles Sachen, die man sich so ein bisschen nett machen kann. So diesen Familienrat zum Beispiel, da kann man ja Kuchen bei essen zum Beispiel. Ne? Man kann es sich ja nett machen und auch so ein bisschen spielerisch angehen.
Das klingt jetzt erstmal sehr gut nachvollziehbar. Dann kommt aber ja oft, wenn man Kinder hat, die doch recht schwierige Phase der Pubertät, wo es ja dann nochmal schwieriger wird mit der Kommunikation. Oft ist es ja so, dass Teenager sich dann zurückziehen, die wollen ihr eigenes Ding machen, haben keine Lust mehr mit den Eltern so groß zu sprechen. Was würdest du denn sagen, was ist denn gerade die Herausforderung bei der Kommunikation eben mit pubertierenden Jugendlichen?
Ja, das ist genau die Balance hinzukriegen, ne? Zwischen in Ruhe lassen und gleichzeitig Interesse zeigen. Das hat auch Gudrun aus Dortmund erlebt. Ihre Kinder sind schon erwachsen, aber sie erinnert sich noch sehr gut an die Zeit ihrer Pubertät.
Man sieht das ja als Eltern sowieso immer besorgt, wenn sie zum Beispiel abends spät nach Hause kommen auf einmal. Und klar, hat es Diskussionen gegeben. Als Eltern will man Ratschläge geben, die meist sowieso nicht beachtet werden. Letzten Endes müssen die Kinder selber Erfahrung sammeln und das muss man auch mal als Eltern akzeptieren, was gar nicht so einfach ist. Ne? Da muss man auch mal einen Schritt zurückgehen und das können ganz, ganz viele überhaupt gar nicht.
Ja, ihr scheint das ganz gut gelungen zu sein. Man muss das irgendwie hinkriegen, so sich zu bewegen zwischen, ne? Ich dränge mich eben nicht auf, interessiere mich aber auch gut für mein Kind im Teenageralter. Ist gar nicht so einfach, sagt auch die Expertin Ina Elisabeth Grüttner. Ihre Erfahrung ist, dass viele Jugendliche sich reduziert darauf fühlen, dass sie funktionieren sollen und dass sich eben die Eltern nicht so richtig für sie interessieren. Und sie sagt, dass Jugendliche total sensibel sind für diese Zwischentöne.
Und wenn das jetzt ein Vorwurf ist, was ist denn los mit dir? Und das als Vorwurf kommt, dann machen die natürlich dicht. Wenn man aber sagt, Mensch, du ziehst dich so zurück oder geht's dir nicht gut oder was ist denn los? Möchtest du mit mir darüber sprechen? Es interessiert mich. Dann sagen die häufig, nein, will ich nicht. Sag ich, okay, du weißt aber, ich bin da und wenn du mit mir sprechen willst, immer wieder dieses Einladen und diese Offenheit signalisieren.
Das ist ja genau das, wie man sich so richtig vorstellt. Das hat man ja schon so oft gehört, dieses, was ist denn los mit dir? Ne? Also es, man merkt Frau Grüttner ja sehr an, dass sie diese Erfahrungen hat, dass wahrscheinlich viele Eltern oft vor ihr sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen.
Genau, und gerade so, was ist denn los mit dir? Das kann ja auch so vorwürflich klingen. Und genau, da kommt es so auf diese Zwischentöne an, zwischen was ist denn bloß los mit dir? Und eben dieses ehrliche Interesse, wissen zu wollen, wie es dem anderen geht. Mhm. Ja, eine andere Kommunikationsfalle, was auch gerade die Dame ja schon angesprochen hat, wenn man so den Jugendlichen dann schon mal so den ein oder anderen Ratschlag mitgeben will und der andere macht nur dicht, das ist natürlich auch grundsätzlich in der Familie oder auch in Freundschaften so eine beliebte Kommunikationsfalle, dass der eine sein Herz ausschütten möchte und der andere gleich mit einem Ratschlag kommt. Also das im Grunde auch überhaupt nicht aushält, dass der andere, dass es dem anderen zum Beispiel gerade schlecht geht, dass er traurig ist oder wütend ist. Ich habe einen Menschen in meiner Familie, den ich sehr, sehr gern habe und der das auch in Perfektion lebt, der so immer total gerne ganz schnell helfen will. Und wenn man selber dann irgendwas erzählt dann und auch so vielleicht traurig ist, dann ist das Erste, was man oft hört, so: Schüttel das ab. Ist alles in Ordnung und zwar brauchst du nur das und das und das zu tun und dein Problem ist gelöst. Mhm. Und das kann auch oft gut und richtig sein und oft will man auch vielleicht einfach mal einen Ratschlag haben und irgendwie eine Idee haben. Aber ganz oft braucht man das auch gar nicht sofort, sondern will einfach nur mal erzählen, was gerade los ist.
Mhm. Stimmt, oder dieser berühmte Ausdruck, so: ich an deiner Stelle würde ja das und das tun, ne?
Ja, und wenn man einfach gerade noch so im Gefühl ist so und einfach traurig ist oder genervt ist, dann kann man damit einfach überhaupt nichts anfangen und das überrumpelt einen dann vielleicht auch einfach nur.
Es gibt ja auch Themen, bei denen es immer wieder kracht und wo die andere Person sehr extrem reagiert, immer wieder. Da wird es ja dann auch richtig spannend, wie man damit am besten umgeht und kommuniziert.
Da wird es dann richtig spannend, genau. Das ist dann so ein bisschen für Fortgeschrittene, ja. so wunde Punkte, über die man immer wieder streitet und wo es dann auch immer wieder richtig eskaliert. Also zum Beispiel, auch klassische Situation, er will was mit Freunden unternehmen. Und sie dreht total durch. Und klar ist es dann, dass da nicht das Problem ist, dass er was mit Freunden unternehmen will, sondern dass dann einfach so Verlassensängste dahinter stecken. Oder dass sie ausrastet, wenn die Kinder die Spülmaschine nicht ausräumen. Das sind jetzt wieder so die klischeemäßige Beispiele. Da ist es dann eben nicht die volle Spülmaschine, sondern dass sie sich einfach nicht respektiert fühlt. Und es hilft auf jeden Fall zu wissen, wo die eigenen Wundenpunkte sind und es hilft auch zu wissen, wo die Wundenpunkte der Menschen sind, mit denen ich zum Beispiel unter einem Dach wohne. Und wenn man richtig gut ist und die eigenen Wundenpunkte kennt und die der Kinder kennt und die des Partners oder der Partnerin auch noch kennt, dann hat man das schon ein bisschen auf dem Zettel, ne? Wenn man zum Beispiel mal alleine los will und dem anderen schon so ein bisschen die Gesichtszüge entgleisen. Ja, und auch darüber habe ich mit Ina Elisabeth Grüttner gesprochen.
In einer ruhigen Minute könnte man sich nochmal zusammensetzen und sagen: Mensch, du gehst da so ab und das ist für dich so schlimm. Also ich würde gerne verstehen, was ist das eigentlich so? Wenn man dieses Verständnis hat und wenn klar ist, worum es eigentlich geht, dann kann man ja auch genau entgegenlenken. Da kann man nämlich genau das geben, was die Person eigentlich in dem Moment braucht. In dem Beispiel wäre das: es ist nichts gegen dich, ich bin gerne mit dir zusammen. Und heute möchte ich einen Abend für mich verbringen.
Also das kann man auch trainieren zu erkennen. Ah, da ist wieder meine alte Verlassensangst. Das ist aber alter Kram, der gar nicht jetzt in diese Situation gehört.
Mhm. Astrid, wie ist es denn bei dir? Was würdest du sagen? Wo sind deine wunden Punkte?
Unter der Vielzahl Wunderpunkte würde mir spontan einfallen, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn andere so mit den Augenrollen zum Beispiel, da gehe ich total ab und oder so nachgeäfft werden, so, also ja, wahrscheinlich so das Gefühl, irgendwie so nicht ernst genommen zu werden, so dass da gehe ich dann richtig steil.
Mhm. Ich glaube, bei mir ist es auch dieses nicht ernst genommen werden oder wenn ich den Eindruck habe, jemand gibt mir so von oben herab so einen Ratschlag oder hört mir auch nicht richtig zu. Also genau, das finde ich auch immer, was mir auffällt. Aber ich fasse mir immer auch an die eigene Nase, weil das mit dem Zuhören, das ist einfach auch immer wieder eine Herausforderung.
Wirst du dann noch richtig laut?
Nee, ich werde eher leiser und bestimmt, glaube ich.
Ich werde vor allem leise. Ah. Ich sage dann gar nichts mehr.
Ist ja manchmal auch eindrucksvoller, oder? Vielleicht genau. Als laut zu werden.
Genau, ja, ist auch einfach eine gute Kommunikationstaktik.
Ah. Es gibt ja auch Themen, über die man einfach immer wieder streitet, die immer wieder Thema sind oder über die man eben besser gar nicht mehr reden möchte. Was würdest du denn da sagen? Was hilft da? Was kann man tun?
Also erstmal so grundsätzlich ein Thema, über das auch echt viel gestritten wird, ist Corona, ist so mein Eindruck. Also ne, was ich auch so im Bekannten- und Freundeskreis mitbekomme und auch was ich so bei meiner Umfrage mitbekommen habe, ist, dass eben gerade so zwischen den Generationen Corona echt ein Streitthema ist. Zum Beispiel bei Ludwig und Melina, die kommen aus dem bayerischen Murnau und die haben ja da mit ihren Eltern ein Problem, das sie einfach nicht gelöst kriegen.
Naja, ich würde jetzt sagen, das klassische Thema ist wohl Corona, oder? Also, nein, es ist also in unserer Beziehung jetzt nicht, aber zu den Eltern.
Schwierig. Genau, es ist. Verschiedene Auffassungen. Wie gehen wir damit um?
Naja, also wir vermeiden das Thema.
Belastet dann auch andere Themen.
Ja, ein anderes Thema, das auch richtig problematisch sein kann, ist so Erziehung. Also die Frage, wie gehen so die drei Generationen miteinander um? Also die Großelterngeneration und dann die Elterngeneration. Kann auch zu Schwierigkeiten führen, wenn man sich da überhaupt nicht einig ist. Was aber die Expertin sagt, ist, dass man sich über manche Themen auch gar nicht einig werden muss. So, dass eine Beziehung nicht davon abhängig sein muss, ob man zu bestimmten Themen eine verträgliche Meinung hinbekommt.
Dann kann man auch sagen, ja, also das kann sein, dass was du sagst, dass das richtig ist. Das wissen wir auch vielleicht nicht. Das wird sich vielleicht in 10 Jahren herausstellen, ja. Und so ist das. Und ich kann das akzeptieren, dass du darüber so denkst. Und ich denke so darüber, dass das nebeneinander stehen bleiben kann.
Und das ist natürlich umso schwieriger, je mehr solche Themen auch ideologisch aufgeladen sein können, so wie es bei Corona ja auch ist. Ein anderes Beispiel, das ich auch erfahren habe bei einer Umfrage, da hat auch ein Pärchen drüber erzählt, dass sich die Eltern in Sachen Corona-Kontakten nicht an Absprachen gehalten haben. Und was dahinter steckt, ist natürlich der Ärger darüber, dass die eigenen Sorgen nicht ernst genommen werden.
Mhm. Und war es bei dir auch so, dass Corona auch das Streitthema war bei dir?
Nee, bei mir nicht so. Aber ich habe es tatsächlich auch im Umfeld mitbekommen.
Bei mir ist es tatsächlich auch so wie bei dem Pärchen aus Murnau, dass wir auch den Eindruck hatten, dass die ältere Generation diese Pandemie nicht so wirklich ernst genommen hat. Und es wurde auch immer wieder thematisiert. Und ja, genau. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Alle Aspekte, die du bisher auch aufgezählt hast zum Thema Kommunikation, was sind so die Fallen, in die man tappt, das ist ja in der Theorie sehr gut nachvollziehbar. Aber man muss es ja auch wirklich üben, oder? Dass es klappt.
Genau, man muss es üben, man muss es so ein bisschen auf dem Zettel haben. Und wenn man mit so Ritualen anfängt, wie Familienrat oder dass man anfängt, dieses Zwiegespräch zu machen, das sind halt auch Sachen, die man dann einfach auch durchziehen muss nach Möglichkeit. Sonst bringt es natürlich nicht viel, klar.
Darf natürlich aber auch nichts Verkrampftes haben, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, jeden Montag 19 Uhr setzen wir uns zusammen. Aber vielleicht ist es schon wieder zu negativ gedacht und man muss sich einfach so ein positives Ritual schaffen, ähnlich was du vorhin gesagt hast mit dem Kuchenessen zum Beispiel.
Genau, es muss passen, sonst ist es ja auch Quatsch, sonst kann man sich auch gar nicht drauf einlassen, ne? Ja, üben lohnt sich auf jeden Fall. Gerade zu üben, über die eigenen Bedürfnisse und auch Schwächen zu sprechen, macht ja eigentlich nicht so viel Spaß, ne? Wir haben ja eher Angst davor, uns Konflikten zu stellen und so nackig zu machen, vielleicht auch anderen vor den Kopf zu stoßen und schmoren dann lieber so wochenlang im eigenen Saft und ärgern uns und haben eigentlich Angst, Sachen offen anzusprechen.
Aber meistens hat es ja dann, wenn man es tut, irgendwie schon was Befreiendes, oder? Also wenn man es dann endlich anspricht und dann fühlt es sich auch gar nicht mehr so dramatisch an, also in den meisten Fällen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass riesige Themen, die man tagelang vor sich hergeschoben hat und sich ausgemalt hat, was für ein irrsinniger Konflikt das sein wird, dass das oft dann im Gespräch so zusammenpufft und man das ganz easy gelöst kriegt. Einfach, indem man es anspricht. Mhm. Ja, schönes Beispiel, auch wenn man eben so ein Thema nur so in sich bewegt und dann auch so überlegt, ja, wie reagiert der andere wohl und wie denkt der andere wohl darüber? Das ist ein schönes Beispiel aus dem Freundeskreis. Zwei Mädels, ein Pärchen, haben, als sie zusammenkamen, gefrühstückt und es gab Brötchen. Und jede hat der anderen immer die eigene Lieblingsbrötchenhälfte zugeschoben, weil die eine mal dachte, dass die andere das bestimmt lieber mag. Aber es war letztendlich, als sie mal drüber gesprochen haben, immer andersrum. Also es gab beim Frühstück immer für jeden die Brötchenhälfte, die er gar nicht so gerne mochte oder die sie gar nicht so gerne mochte. Einfach, weil man angenommen hat, die andere mag die lieber. So, und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass es sich oft einfach lohnt, mal zu besprechen, so ist es überhaupt so, dass du Dinge so und so siehst.
Weil wenn die früher miteinander gesprochen hätten, wäre ja klar gewesen, ne, dass es irgendwie anders ist. Und
stimmt. Dann hätte jeder gleich seine Lieblingsbrötchenhälfte gehabt, ja. Genau.
Vielleicht geht es am Ende darum, dass man immer seine eigene Lieblingsbrötchenhälfte sucht, auch beim Kommunizieren.
Das sollte auf jeden Fall immer das Ziel sein.
Sag mal, Astrid, warum ist es denn so schwer, auch Probleme oder Irritationen eben anzusprechen?
Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass viele von uns früher die Erfahrung gemacht haben, dass man sich nicht so wichtig nehmen sollte zum Beispiel oder dass die eigenen Bedürfnisse nicht so ernst genommen wurden früher, dass man es einfach nicht gelernt hat, Konflikte auszutragen, auszuhalten, sich auch mal zu streiten. Ja, dass Konflikte auch was Schlechtes sind und dass man im grundsätzlich eher nicht so drüber spricht, was man empfindet. Die Erfahrung hat auch Dörte aus Lübeck gemacht, mit der ich gesprochen habe.
Ich bin jetzt 50, meine Eltern sind über 80. Das heißt, wir haben von unseren Eltern selten gehört, ich hab dich lieb. Interessanterweise, seitdem ich es meinen Eltern immer mehr sage, zu Anfang haben sie so reagiert, ja, Mädchen. Und jetzt mit einmal kommt dann, ja, wir dich auch. Das kennen die gar nicht.
Oh, das ist eine schöne Episode, die sie erzählt.
Ja, schön, ne, finde ich auch. Und auch die Expertin Ina Elisabeth Grüttner hat das Gefühl, dass sich das so aufweicht. So, dass es immer mehr Leute gibt, die Lust darauf haben, Beziehungen anders zu gestalten, anders miteinander zu kommunizieren und eben mit ihren Kindern, auch mit den Partnern, ja, so auf allen Ebenen.
Die suchen nach einer neuen Beziehungskultur. Die suchen richtig nach einem neuen Umgang mit Gefühlen, mit Bedürfnissen. Es gibt ein Suchen danach, anders damit umzugehen. Und es gibt eine ganz große Sehnsucht, dass ich ganz und gar so akzeptiert werde, wie ich bin, mit all meinen Seiten.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört, was man tun kann, damit man eben besser kommuniziert in der Familie. Und da geht es ja vor allem darum, auch etwas Neues zu üben. Das ist aber ja irgendwie anstrengend, also so alte Muster zu durchbrechen, weil es ja eigentlich bequemer ist. Dann muss man sich nicht anstrengen, sich mal zu ändern und eben mal anders zu kommunizieren. Warum lohnt es sich denn trotzdem oder gerade deswegen an Kommunikation zu arbeiten, Astrid?
Das lohnt sich, weil unsere Beziehungen natürlich besser werden, ne? Also schon alleine so durch dieses persönliche Kommunizieren und ich erzähle von mir, wie es mir geht, ich erzähle von meinen Gefühlen und der andere tut es oder die andere tut es dann im besten Falle auch, lernt man sich natürlich ganz anders kennen. So. Und das sorgt ganz bestimmt dafür, dass die Beziehungen tiefer werden und enger werden. Und letztendlich führt es ja auch dazu, dass unsere Bedürfnisse eher erfüllt werden, so dass Dinge eher so laufen, wie es für uns gut ist oder eher so laufen, dass es für alle ein bisschen besser ist, ne, dass alle die Lieblingsbrötchenhälfte kriegen, so im besten Falle. Und ich finde, das macht auch einfach Spaß, so daran zu arbeiten. Also es muss nicht immer die anstrengende Beziehungsarbeit sein, sondern ja, gute Kommunikation macht Spaß. Mhm.
Auf jeden Fall. Und es klingt ja sehr bereichernd, wenn man dann irgendwie diese andere neue Ebene erreicht, ne, gemeinsam.
Ja, auf jeden Fall.
Sag mal, wo gibt es denn Unterstützung, wenn ich das Gefühl habe, ich oder wir kommen einfach nicht weiter?
Da gibt es sehr, sehr viele gute Bücher. Zum Beispiel der Klassiker in Sachen Kommunikation mit Kindern ist Jesper Juhl, der ganz viele Bücher geschrieben hat. Und ein Klassiker in Sachen Paarbeziehung und Kommunikation. Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Da geht es darum, dass Menschen auch unterschiedliche Arten haben, Liebe auszudrücken und dass es zu Problemen führen könnte, wenn diese Sprachen unterschiedlich sind und dass es gut ist, wenn man so dieses ganze Instrumentarium kennt. Mhm. Da geht es zum Beispiel darum, dass manche lieber eher über Aufmerksamkeiten ausdrücken oder über gemeinsam verbrachte Zeit, Hilfsbereitschaft oder körperliche Nähe. Dann ein Klassiker der Kommunikationspsychologie ist Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden, wo es eben ja mehr so um diese kommunikationspsychologische Ebene geht, man da auch sehr viel lernen kann. Ansonsten kann man sich natürlich professionelle Hilfe holen und zum Beispiel zu einem Paartherapeuten gehen oder ein paar Coaching machen. Und das muss man ja immer auch nicht erst machen, wenn man gar nicht mehr miteinander redet, sondern auch so als Beziehungspflege kann man auch machen.
Was denkst du denn, Astrid, während der Recherche auch für diese Folge, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich jetzt auch gerne ausprobieren?
Ja, also wo ich nochmal so mehr drauf gestoßen wurde, ist tatsächlich dieses Thema persönliche Kommunikation mit Kindern. So, das ist ja eigentlich völlig logisch, dass es im Kontakt mit Kindern auch besser funktioniert, so wie es auch unter Erwachsenen besser funktioniert. Aber gerade so in Situationen, wo man vielleicht so genervt ist und gestresst ist und dann irgendwie zur Schule muss und so, man vielleicht also in so einen Mods-Modus kommt, das da nochmal auf dem Zettel zu haben, das habe ich so mir vorgenommen, das mehr zu üben.
Mhm. Wahrscheinlich ist es am Ende wie immer die Augenhöhe, die dann hilft, dass man die eben erzeugt in der gemeinsamen Kommunikation. Ich fand ehrlich gesagt die Idee mit der warmen Dusche sehr inspirierend. Also dieses, dass man sich einfach mal einen Moment nimmt, um sich gegenseitig zu sagen, inwiefern man sich wertschätzt, ne, was man an dem anderen toll findet oder an dem Gegenüber. Einfach mal so eine konstruktive Idee bei diesem ganzen Thema.
Ja, finde ich auch. Genau, das findet auch, finde ich, so im Alltag viel zu wenig statt. Charlotte, ich fand das sehr, sehr schön mit dir, diese Folge aufzunehmen.
Vielen Dank dir, Astrid, auch für diese ganzen Erkenntnisse, diese Aspekte, die du zusammengetragen hast und auch all diese Menschen auf der Straße, die du befragt hast, weil daran sieht man ja, jeder und jede kann wirklich bei diesem Thema mitreden und ich bin mir sicher, beim Hören dieser Folge ging es vielen so und dass du für viel Kopfnicken gesorgt hast und viele sich gedacht haben, ah ja, kenne ich. Insofern vielen Dank dir, Astrid.
Ja, sehr gerne.
Wir sind natürlich wie immer gespannt, was ist euch denn durch den Kopf gegangen beim Hören dieser Folge? Wie erlebt ihr Kommunikation in der Familie? Schreibt uns gerne eure Gedanken und auch Anregungen oder auch mal neue Themenideen. Einfach eine E-Mail an familientreffen@ndr.de. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an das ganze Team in der Produktion und in der Technik. Und ich sag tschüss und bis bald.
Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.